Klare Teamzusammenstellung, kein einzigartiges Produkt, wenig ambitionierte Ziele. Wie vermeidet man die 8 größten Fehler bei Pitchgesprächen mit Investoren? Die Antworten jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden.
Hi, willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist René, ich bin Chefredakteur bei fürgründer.de und Geschäftsführer der Passion for Business. Startups brauchen Kapital, um zu wachsen. Doch, wie findet ihr die passenden Investoren? Und wie begeistert ihr die Investoren, damit diese auch in euer Unternehmen investieren? Über das Thema Kapitalakquise in der frühen Phase, also Pre-Seed und Seed, und welche Fehler man dort machen kann, spreche ich heute mit Dr. Martin Schilling. Martin war unter anderem CEO bei N26 und hat dort mitgeholfen, dass das Fintech richtig skalieren konnte. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, das jüngst erschienen ist, mit dem Titel The Builder's Guide to the Tech Galaxy mit 99 Modulen vom Startup zum Unicorn. Hallo Martin.
Hallo René, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe gerade schon dein Buch angesprochen. In dem Buch fokussiert ihr euch nicht auf die ganz frühe Phase, sondern auf die Wachstumsphase.
Genau.
Dort sprechen wir also, wenn es um das Thema Kapital geht, um welche Tickets?
Also im Buch geht es um Tickets ab 20 Millionen Euro, die sogenannte Series B, C, D. Also B, C, D. Im Prinzip, wenn du ein Unternehmen hast mit dem sogenannten Produkt-Markt-Fit und dann eben an die großen Tickets mit den großen Investoren rangehst.
Okay. Wir sprechen heute über die Phase davor. Also tatsächlich so die ersten Investoren, der erste Business Angel, vielleicht dann schon bis zur A-Runde.
Genau.
Jetzt vielleicht kurz unterteilt, wie unterscheiden sich beide Stages?
Ja, also wir sprechen jetzt ja heute über Kapitalakquise, wie man Investoren gewinnt. Die entscheidende Thematik, wenn man von der frühen in die spätere Wachstumsphase geht, ist es, dass die sogenannte Geschichte, die Story, immer weniger wichtig wird. Ja, am Anfang pitchst du den Investoren eben auch eine inspirierende Gründungsgeschichte. Je mehr du dann Traktion gewinnst, also je mehr du Kunden hast, Umsatz etc. und eben Zahlen zeigen kannst, desto wichtiger werden dann die Diskussionen rund um Geschäftsmetriken und Zahlen mit den Investoren. Ja, als man sagt so, die Story ist am Anfang alles und dann in den späteren Runden fast nichts.
Okay. Du hast 8 Fehler mitgebracht, die dir aufgefallen sind in der frühen Phase, wo es eben vor allen Dingen um die Geschichte geht, weil das Business muss sich ja erst noch entwickeln, muss noch gebaut werden, muss Traktion aufnehmen. Fehler Nummer 1, den du benannt hast, kein starkes Gründerteam mit klaren Rollen, beziehungsweise es gibt kein starkes oder es ist nicht aufgestellt. Was verbirgt sich dahinter?
Genau, also vielleicht nochmal, René, einen Schritt zurück. Was wir jetzt diskutieren, ist die 8 typischen Fehler, die man beim Pitchen gegenüber Investoren machen kann, in den frühen Phasen entlang der 3 großen Bereiche Team, Idee und Markt. Ja, das sind so die 3 großen Bereiche, die man da diskutieren muss. Und vielleicht nochmal, warum das jetzt spannend wird. Ich bin mittlerweile bei Techstars und leite den Accelerator in Berlin und spreche dann natürlich täglich mit sehr vielen Startups aus der frühen Phase, würde jetzt ganz gerne einfach auch mit dir mal und unseren Hörern ein Stück weit die Erfahrungen teilen, die wir da so machen. Also das, was du angesprochen hast, kein starkes Gründerteam mit klaren Rollen aufstellen. So, das ist so der typische erste Fehler, den man machen kann. Was heißt es denn jetzt, ein starkes Gründerteam? Erstmal, ein starkes Gründerteam ist komplementär aufgestellt. Ja, das heißt, du hast in der Regel einen CEO, einen oder eine CEO, die eine inspirierende Vision verkaufen kann. Ja, das ist oft jemand, der gut verkaufen kann. Dann hast du in der Regel einen Techniker, einen CTO, Chief Technology Officer, der wirklich tief Softwareentwicklung und Softwarearchitektur verstehen kann. Das ist schon mal die Basis. Also du musst quasi so ein bisschen die Business- und Visionsseite haben und du musst die Technikseite haben. Oft hat man dann auch noch einen, eventuell so eine Art Chief Revenue Officer, also jemand, der dann für Kundenakquise etc. zuständig ist. Manchmal hast du auch noch einen Designer, der dabei ist, oder Produkt, macht aber oft der CEO. Also das ist so ein bisschen das erste Thema. Dann, du brauchst klare Rollen. Viele Gründerteams am Anfang glauben, man kann auf diese Titel verzichten. Ja, das merke ich ganz oft, wenn ich Pitches bekomme, dann steht dann so, ja, ich bin für Produkt zuständig, ich bin für die Partnerschaften zuständig etc. Man drückt sich so ein bisschen um die Titel rum. Man hat also keinen CEO beispielsweise. Großer Fehler. Investoren investieren gerne in Firmen mit ganz klaren Rollen, mit Titeln auch. Und dann ganz wichtig, die Teams sollten kooperativ unterwegs sein. Das heißt, die sollten sich idealerweise kennen. Ich kenne viele Investorenkollegen, die sagen, sie investieren in keine Teams, die sich nicht schon irgendwoher kennen. Also die in der Universität zusammen waren, die im letzten Startup zusammengearbeitet haben, die schon ein paar Jahre gemeinsamen Weg gegangen sind, bevor sie gegründet haben. Letzter Punkt fürs starke Team, divers. Ganz wichtig, das ist eine sehr schöne Entwicklung, die ich im Investorenumfeld beobachte. Teams, die mindestens eine Frau haben oder natürlich auch mal rein weibliche Teams, haben einen klaren Vorteil. Also deswegen auch nochmal der Appell an alle männlichen Gründerteams, wer früh es schafft, mindestens eine Frau oder sogar irgendwie die Hälfte des Gründerteams als Frauen aufzustellen, eben gemischt, der hat einen ganz klaren Vorteil bei der Kapitalakquise.
Würde mir aber jetzt persönlich einfallen, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Also die Suche nach dem passenden, auch Gründungsteammitglied, ne, mit dem du ja dann auch einen Vertrag eingehst, wo du Anteile verteilst, wo du ein Stück weit durch dick und dünn gehen musst, ist nicht so trivial. Hast du ein paar Tipps?
Ja, guter Punkt, René, sehr richtig. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Gründerbörsen, über die man gehen kann, also Co-Gründerbörsen. Also das helfen die Akzeleratoren natürlich auch, also jetzt wie Texas, auch Y Combinator kann da helfen. Da helfen die Universitäten, also die Inkubatoren in Universitäten sind ein guter Ansprechpartner. Die haben in der Regel sehr gute Netzwerke und sind zunehmend besser. Starkes Thema. Es gibt auch eine ganze Reihe von Startup-Netzwerken, also Entrepreneurship Organization, Sigma Squared, ne, wo sich interessierte Gründerinnen und Gründer finden, die man dann ja, ein Stück weit akquirieren kann. Hm.
Da die ja dann nicht direkt oder sich schon lange kennen, ne, sondern dann doch ein Stück weit zusammenwachsen möchten. Wie sinnvoll sind aus deiner Sicht dann solche Coachings, wo ein bisschen auch hinter die Kulissen der jeweiligen Persönlichkeiten geblickt wird, um auch mal so Stresstests zu simulieren?
Ja, genau, ist wichtig. Also das machen wir jetzt wie in unserem Programm als integraler Bestandteil. Also wie kriegst du da noch eine vertiefte Vertrauensbasis hin, auch mit Coaches? Aber das ist natürlich, du hast dann trotzdem das Thema, dass du erstmal ja die Leute sehr kurz kennst. Was sich da anbietet, ist beispielsweise in Universitäten oder in anderen Kontexten sich an Projekten zu beteiligen, in denen mal ein bisschen Gründung probiert wird. Ja, also die Universitäten haben ja oft so Pitch-Wettbewerbe zum Beispiel oder auch einfach mal gemeinsam Projekte zu machen. Also im Prinzip mal ein Umfeld auszuprobieren, in dem man ein Stück weit den Fuß gemeinsam ins Wasser hält, ob eine Zusammenarbeit funktioniert.
Und dann muss man zusammenwachsen, ne? Weil ich glaube, wichtig ist, nicht nur im Erfolg, da ist es einfach, zusammenzustehen, sondern dann auch in Phasen, wo es ein bisschen schwieriger wird, beispielsweise in der Kapitalakquise, ne? Wenn mal die ersten Absagen reinkommen, dass man sich davon dann nicht entmutigen lässt, sondern weiterhin gut im Gründerteam zusammenarbeitet.
Genau, vielleicht noch ganz spannend, René. Gründerinnen und Gründer brauchen in der Regel nicht viel Industrieerfahrung. Auch eine ganz spannende Erkenntnis. Also circa 60% aller Gründer von Einhornfirmen haben weniger als ein Jahr relevante Industrieerfahrung. Na, auch ganz spannend. Also so, wenn man jetzt an jemanden wie Elon Musk denkt, also wie viel hat er in der Automobilindustrie davor gearbeitet, bevor er Tesla gegründet hat? Gar nicht. Ja, oder die Gründer von Airbnb in der Hotelindustrie hatten die davor nicht gearbeitet. Na, also das hatten wir auch bei N26 gesehen. Das hilft oft nicht zu lange in den jeweiligen Industrien unterwegs zu sein, um einfach die Annahmen der Industrie nicht zu sehr zu verinnerlichen. Mhm.
Damit man sie dann auch revolutionieren kann.
Genau, ganz genau.
Ein Punkt zum zweiten Fehler jetzt, der jetzt schon beim Fehler Nummer 1 durchgeklungen ist, nämlich der starke CEO. So, ne, du sagst im Prinzip, kein Rockstar-CEO an den Start bringen. Ist ein typischer Fehler.
Richtig. Also dazu muss man wissen, es gibt bei vielen Investoren interne Checklisten, die allein auf den oder die CEO abstellen. Von vielen Investoren wird der oder die CEO als so zentral bewertet, einfach mit der Annahme, wenn es eine Änderung im Team erfordert, wenn du also Teammitglieder austauschen musst, dann macht das ein starker CEO eben. Großes und wichtiges Thema. Quasi die stärkste Person, die im Sinne, die auch irgendwie am besten gegenüber den Investoren auftreten kann, diese zum CEO zu machen, ist wirklich wichtig. Weil der CEO oder die CEO macht einen großen Unterschied bei der Kapitalakquise.
Das ist im Prinzip ja auch das Gesicht nach außen. Die starke Führungspersönlichkeit im Unternehmen. Inwiefern spielt da dieses neue Thema Personal Branding eine Rolle? Ist das dann nochmal so ein bisschen der Anstrich oder geht das aus deiner Sicht Hand in Hand?
Ja, das hilft natürlich, wenn jetzt nochmal ein potenzieller CEO oder ein aktueller CEO dann auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs ist, auf LinkedIn präsent und so. Das hilft, aber das ist jetzt nicht zwingend. Also vielleicht noch ein paar Themen, die wichtig sind, auf die man bei einem CEO blickt. Also erstens, visionäre Kraft, da kommen wir jetzt gleich dazu. Also die Fähigkeit, ein attraktives Bild einer Zukunft in 10 Jahren zu malen. Ja, das ist so das erste Thema, visionäre Kraft. Dann das zweite, Umsetzungsstärke und Entschlossenheit. Das, was die Amerikaner als Grit bezeichnen. Ja, also so dieses Thema Ausdauer und Leidenschaft, langfristige Ziele zu verfolgen. Ja, und sich auch nicht entmutigen lassen, wenn man 100-mal Nein hört. Diese Entschlossenheit der Umsetzungsstärke. So. Und dann hohes Ambitionsniveau. Du willst, CEOs haben natürlich auch Gründungsteams gesamt, die Latte sehr, sehr hoch legen.
Jetzt wird man nicht als Rockstar geboren. Oder die wenigsten werden als Rockstar geboren. Was hast du an Tipps, damit der CEO da reinwachsen kann? Auch da wieder Coachings, Workshops besuchen, wahrscheinlich sich auch überhaupt genug Zeit für die eigene Entwicklung einzuräumen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden.
Ja, genau. Also wie lernen wir als Erwachsene am besten? Das sind in der Regel ja 2 Dinge. Erstens Coaching. Also ich bekomme von jemandem individualisiertes Feedback auf mein Verhalten. Und zweitens Erfahrung. Ich springe einfach mal ins kalte Wasser. So. Und das gilt ja auch. Also ne, wer halt noch das noch nie gemacht hat, soll es mal probieren. Und dann vielleicht ist es auch noch nicht gleich ein erfolgreiches Startup, aber man probiert es halt mal. So. Und lernt da sehr wertvolle Dinge. So. Und auch viele Investorengespräche helfen. Also du hast bei guten Investoren immer auch die Möglichkeit, Feedback zu bekommen. Also du pitchst da, die sagen dann vielleicht nein, aber die sagen dir dann schon 3 Dinge, die du jetzt am besten anders machst. Und die kann man dann auch nochmal vielleicht direkt nach persönlichem Feedback fragen. So ganz offen, hey, wie hast du mich jetzt denn da erlebt? Was würdest du denn mir persönlich nochmal als 2, 3 Themen mitgeben, an denen ich arbeiten soll? Da also wirklich explizit um Feedback fragen, gerade bei den Investoren, das ist eine Möglichkeit.
Das beherzigen und dann umsetzen beim nächsten Mal. Ne?
Genau, und natürlich auch beim eigenen Team. Ne? Also dieses Thema, wir nennen das hier so ein bisschen Coachability, also die Bereitschaft, Feedback und Coaching anzunehmen, das ist natürlich hier auch ein ganz zentrales Thema.
Ja. Und es gibt auch ja eine ganze Reihe an Netzwerken, wo man sich im Prinzip mit Gründern austauschen kann, wo man gemeinsam Sessions macht, sich gegenseitig ein bisschen coacht oder dann eben auf der anderen Seite sich auch Mentoren an die Seite holt und stellen lässt.
Genau, ganz genau.
Fehler Nummer 3 betrifft wieder das Gründerteam und die Anteile, wie diese im Gründerteam verteilt sind. Kurz vorab, ich hatte neulich ein Unternehmen hier im Podcast, das waren 2 Gründerinnen, die das schon länger verfolgt haben. Und die haben sich dann noch einen 3. Gründer dazugeholt. Und dann haben wir auch über das Thema Anteile gesprochen. Ich meinte, dann habt ihr das ja gleich verteilt, ne? Und dann war Ruhe, woraus man dann schlussfolgern konnte, okay, wir haben es nicht so ganz gleich verteilt. Was denkst du darüber?
Nicht gleich verteilte Anteile in einer Firma, gegeben einem ähnlichen Erfahrungshintergrund, sind ein großer Konflikttreiber. Das heißt jetzt nicht, wenn man mal irgendwie 5% da hin und her schiebt, dass das ein Riesenthema werden muss. Aber das ist eben oft schon so, wenn jetzt 2 der 3 Gründer 80% haben, der 3. 20%, dann entsteht da oft schon die Haltung, hey, ich habe ja nur die Hälfte von euch. Ihr müsst euch schon auch doppelt so viel anstrengen wie ich. Und das geht natürlich langfristig nicht und funktioniert nicht. Das bringt uns zum Thema, warum überhaupt das Team so wichtig ist. Der Hauptgrund, warum Startups in der frühen Phase scheitern, ist nicht fehlende Finanzierung. Es ist auch nicht fehlender Produkt-Market-Fit, der dann gefunden wird, sondern sind Teamkonflikte. So, also man muss alles tun, gerade am Anfang, dass du ein hochperformantes Gründungsteam zusammenbringst und das auch hältst. So, deswegen ist meine Empfehlung immer, also wenn der Erfahrung weitgehend vergleichbar ist und auch nicht, wenn jetzt da jemand nicht die Idee hatte, und vielleicht jemand schon, sich eher großzügig zu zeigen, aber ganz wichtig, ein sogenanntes Founder-Vesting zu vereinbaren. Und das heißt, du bekommst jetzt in unserem Fall oder in deinem Fall die vielleicht 3 Gründer, die dann jeweils 33% halten, die bekommen diese 33% über 4 Jahre zugeteilt. Also wenn du 2 Jahre nur dabei bist und dann nach 2 Jahren beschließt, hey, du musst jetzt nach Argentinien auswandern und kannst nicht mehr mitmachen, dann fällt die Hälfte der 33% an die Firma zurück, die diese dann einem weiteren Co-Gründer oder dem weiteren Team geben kann.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Dieses am Anfang natürlich alle total optimistisch und ja, wir machen das alle gemeinsam und wir gehen die nächsten 10 Jahre, gar kein Thema. Und dann gehen 2, 3, 4 Jahre ins Land und dann kann was auch immer passieren. Ne? Tatsächlich, der eine heiratet, lernt plötzlich seine Leidenschaft fürs Segeln kennen, was auch immer, und möchte einfach was anderes machen.
Genau, total.
Und es gibt keine Regelung für diese Fälle.
Genau.
So, und deshalb wirklich früh darüber nachdenken, was passiert, wenn jemand aussteigt. Good Leaver, Bad Leaver, kann man ja auch noch ein bisschen dann unterscheiden. Aber da auf jeden Fall schon mal am Anfang drüber nachzudenken. In aller Euphorie.
Ganz genau, René, absolut. Weil du damit eben die mögliche Gründer-Team-Konflikte minimierst.
Ja.
So, ne? Und also, das ist ganz transparent oder kann man dann viel konstruieren mit Good Leaver, Bad Leaver und so weiter. Aber im Kern geht es darum, wer nicht volle 4 Jahre macht, der muss Teile der Anteile zurückgeben, behält aber einen großen Teil der Anteile eben für seine oder ihre Leistung in den ersten 2 Jahren.
Ja. Der 4. Fehler im Teambereich, den du aufgezeigt hast, ist zu wenig Traktion zeigen.
Genau, also das ist eins der stärksten Punkte, mit denen man Investoren überzeugen kann. Neben einer guten Gründungsgeschichte früh zeigen, dass man umsetzen kann. Also das heißt, man baut eine Warteliste mit hunderten Kunden auf oder man hat ein Minimalprodukt, ja, das Minimal Viable Product bereits in der Testung oder man hat schon 100 Gespräche mit potenziellen Kunden geführt und wertet die sehr präzise quantitativ aus.
Ja.
Und idealerweise, wenn man mit Investoren spricht, von Treffen zu Treffen zeigen, dass man liefert.
Ja. Ja,
also dann von Treffen zu Treffen ist der Pitch weiterentwickelt, ist die Warteliste länger, ist vielleicht eine nächste Funktion deines Produkts draußen etc.
Das ist dann so ein bisschen das Timing-Thema. Ne? Also wann bin ich zu früh für die Investorensuche und wann bin ich aber auch zu spät? Hast du da noch wie finde ich so den Sweet Spot, beziehungsweise wann sollte ich auch anfangen, damit ich eben nicht irgendwann in Bedrängnis komme?
Ja, also das führt uns mal in ein ganz anderes Thema, also welche Investoren zu welcher Phase die richtigen sind. Im aktuellen Marktumfeld, und wir haben ein ganz tolles Marktumfeld für Gründer gerade, ein sehr gründerfreundliches Marktumfeld, wo sich viele Investoren dann um die besten Gründer schlagen, findet man sehr gut und früh in den frühen Phasen Angels und eventuell auch Akzeleratoren, so bevor man zum institutionellen Wagniskapital kommt. Also da kann man im Prinzip mit einem stehenden Team und einer sehr guten Idee kann man bereits Angel-Geld einwerben in der aktuellen Phase. Also vor allen Dingen, wenn das Team gut ist und wenn dann noch die Idee passt, da muss man noch gar nicht so viel Traktion gezeigt haben, da kann man schon die ersten Tickets bekommen von vielleicht 100.000 Euro. So. Wenn man dann es noch schafft, Traktion zu zeigen, wird man eben dann gerade für die Frühphaseninvestoren sehr schnell relevant und ist dann gut aufgestellt.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Die Idee hast du gerade angesprochen. Also das Team steht, die Idee ist auch nicht schlecht. Aber es gibt halt natürlich auch so ein paar Fehler beim Thema Idee. Und den Fehler hast du vorhin schon kurz beim CEO schon aufgeführt. Es gibt kein inspirierendes Bild der Welt in 10 Jahren, in dem dieses Startup eine Rolle spielt. So, also ich kann kein schönes Bild malen, wie wird die Zukunft mit meiner Idee, rund um meine Idee aussehen.
Genau, René, das ist genau richtig. Also viele Gründerteams machen den Fehler, zu schnell mit einem vielleicht auch technischen Problem einzusteigen und sagen, guck mal, ja, das ist jetzt das Problem, auf die ich dass ich springe und vergessen, erstmal den Schritt zurück zu machen und mal zu sagen, hey, ich stelle mir in 10 Jahren eine Welt vor, die ist anders als heute, die ist attraktiver. Ich habe da ein ganz klares Bild, was ich von einer Zukunft malen kann und verstehe auch, wie meine Firma in dieser zukünftigen Welt eine Rolle spielt. So, also das mal ein paar Beispiele, was das heißen kann. Also ich habe gerade mit einem Team gesprochen, die sagen sowas wie, in 10 Jahren werden Menschen klimaneutral konsumieren. Ja, also es ist unvorstellbar, den Supermarkt zu verlassen und nicht CO2-neutral eingekauft zu haben. Ja, mit so einer Aussage zu starten, zu sagen, so stellen wir uns die Welt in 10 Jahren vor. So, und jetzt kommen wir zu einem Problem, das wir da lösen, und jetzt haben wir auch noch eine Lösung. Das ist ein starker Einstieg. Mhm. Oder sowas wie, in 10 Jahren werden wir überwiegend im Metaverse Freunde treffen und Freundschaften knüpfen. Ja, also diese Vorstellung, keiner weiß so genau, was das heißt, das Metaverse, aber man geht eben mit einer VR-Brille in eine virtuelle Welt und bewegt sich dort. Ja, das ist unsere Vorstellung von der Zukunft in 10 Jahren. Oder sowas wie, in 10 Jahren werden Rechenzentren überwiegend von Quantencomputern gesteuert. Ja, wir werden keine traditionellen Computer, wie wir es jetzt kennen, mehr haben, sondern Quantencomputer. So, da die 1000-mal besser sind als die aktuellen Computer. So, das ist so eine Vorstellung.
Warum ist diese Vorstellung für Investoren so wichtig? Was macht den Reiz daran aus?
Ja, also da sind die Amerikaner in dem Punkt uns oft voraus. Und wir Europäer denken da teilweise noch zu klein, aus meiner Sicht. Oder viele, natürlich nicht alle. Der Reiz besteht darin, jetzt kommen wir zum Nordstern, das haben wir in unserer letzten Folge diskutiert. Ne? Also wenn du in der Lage bist, einen attraktiven Nordstern zu zeichnen, also eine Zukunft, die spannend ist, inspirierend ist, dann attrahiert es ein großartiges Team, das attrahiert auch Kunden und es attrahiert eben auch Investoren. Weil da ein Team plötzlich da ist, mit einem starken CEO oder einem nervenstarken CEO, die wirklich die Welt anders sehen. Und die Investoren suchen ja kategoriedefinierende Unternehmen. Also Unternehmen, die neue Produkt- und Leistungskategorie schaffen. Und das kannst du eben oft dann, wenn du die Zukunft irgendwie anders siehst als der Rest. Eben dann noch eine Idee hast, wie du die Firma in dieser Fahrt auf diese Zukunft setzt.
Weil ich im Prinzip ja mir auch einen ganz neuen Markt schaffe, ne? Und eine ganz neue Nachfrage, die es momentan noch nicht gibt. Aber wenn ich die dann erschließe, dann habe ich auch das Wachstum, was die Investoren ja brauchen.
Genau.
Über die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Genau, das ist so ein bisschen auch, wenn du jetzt zu jemandem etwas pitcht und dann halt eben mit einem kleinen Problem anfängst, technisch, das B2B-Sales-Bereich, ne, die Business Development Representatives, also nicht genug nicht effizient sind, dann ist es natürlich weniger inspirierend, als wenn man sagt, so hey, in 10 Jahren kaufen wir klimaneutral ein.
Brauche ich die gar nicht mehr.
Brauche ich die gar nicht mehr, genau. Ja, richtig, ja, genau.
Von diesem Bild dann eine Ebene tiefer, ein Fehler, der bei der Idee entsteht oder gemacht werden kann, kein präzises Kundenproblem identifizieren. So, ne? Also jetzt, ich habe diese Supermarktsituation aufgezeigt, das wäre schön, wenn das so ist. Aber jetzt muss ich ganz konkret hingehen und sagen, naja, was ist denn dann aber das Problem, das sich dort eben ergibt für die Konsumenten und was will ich da lösen?
Ganz genau. So, und jetzt, also ne, wie du richtig sagst, man zeigt dieses Bild einer inspirierenden Zukunft aus und geht jetzt aber sehr scharf rein, welches Problem wollen wir lösen. So, jetzt in unserem Supermarktbeispiel könnte das sein, Kunden kennen den CO2-Fußabdruck ihres Einkaufs nicht und können auch nicht an der Supermarktkasse, also bevor sie den Supermarkt verlassen, ihren CO2-Fußabdruck ausgleichen. Ja, also jetzt, ne, das ist jetzt ein sehr konkretes Problem. Wir gehen in den Supermarkt rein, kaufen was, wissen aber nicht, wie viel CO2-Fußabdruck wir damit kreiert haben. So ein sehr klar verständliches Problem. Und das ist eben wichtig, da dann sehr präzise zu sagen, welches Problem wollen wir lösen als Firma? Mhm. Oder vielleicht nochmal ein anderes Beispiel. Viele Menschen essen gerne Fleisch, wollen also auf diesen Fleischgeschmack nicht verzichten. Sehr wohl aber auf das Quälen von Tieren und auch den damit verbundenen Methan- und CO2-Ausstoß der Tierwirtschaft. So, also das ist auch ein ganz konkretes Thema. Ne? Wir wollen irgendwie nachhaltig konsumieren, aber trotzdem irgendwie, es schmeckt Fleisch. So, auch ein ganz präzises Problem, wo man dann eine Firma reinsetzen kann.
Gibt es Wir hatten in der Folge zum Thema Nordstern auch so ein bisschen darüber gesprochen, in welchen Kategorien man so denken kann, wenn man Kundenprobleme oder auch Kundenbedürfnisse identifiziert. Kannst du da vielleicht noch ein paar Ansatzpunkte nennen, um eben, also wie man sich am besten auf die Suche nach einem spezifischen Problem und was wirklich ein Problem darstellt, sich da begeben kann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, René. Das ist extrem schwer zu beantworten. Also ein gutes Problem im Sinne einer einer Kapitalakquise setzt auf Trends auf. Also jetzt, ne, ist uns zum Supermarktbeispiel nochmal geblieben. Wir wissen alle, wir müssen klimaneutral werden als Menschheit, mindestens, ja, wenn nicht sogar regenerativ. Das ist ein großes Thema, Trend. Da werden auch die CO2-Verschmutzungszertifikate, der Preis wird steigen, es gibt Pariser Klimaabkommen, 1,5-Grad-Ziel, da ist ein ganz klarer Trend dahinter. So, ne? Oder so, also das mal, ein gutes Problem setzt auf einem Trend auf. Oder was auch starke Probleme sind, die man sehr spezifisch rausarbeiten kann, wenn du hast oft so ein großes Problem, also zum Beispiel in der Entwicklung von Computerspielen ist es sehr aufwendig, Architektur im Hintergrund von Spielern zu entwickeln. Also du hast einen Spieler, der durch die Stadt läuft und bist jetzt dahinter Architektur, also Gebäude, Straßen und so weiter bauen. So, das ist jetzt das Problem. Und jetzt hast du in diesem großen Problem noch ein kleines Problem, und zwar, dass die Softwareentwickler da dann sehr genau diese Gebäude modellieren müssen. Mhm. So, also du hast quasi ein großes Problem und in diesem großen Problem identifizierst du noch ein spezifischeres. So geht man darüber nach, aber das ist sehr unterschiedlich von Fall zu Fall und Firma zu Firma.
Jetzt habe ich dieses Problem identifiziert. Jetzt ist immer noch nicht Schluss mit den Fehlern, die ich machen kann, sondern damit ich dann erfolgreich bei Investoren bin, brauche ich auch eine einzigartige Lösung. Eine Lösung, die es besser macht als alle anderen. Ne? Und das ist quasi Fehler Nummer 7. Ich schlage halt keine einzigartige Lösung für das Problem vor.
Genau. Also das machen auch viele Teams erstmal richtig. Du hast ein Problem und jetzt kommt unsere Lösung für das Problem. Jetzt ist da wichtig, was viele noch nicht ganz richtig machen, ist, diese Lösung muss einzigartig sein. So, also jetzt nochmal kurz in unser Supermarktbeispiel zurück. Die Lösung könnte jetzt hier sein, wir bauen für Kunden eine App, um an der Supermarktkasse den CO2-Fußabdruck transparent aufgezeigt zu bekommen und damit einen Klick den CO2-Abdruck kompensieren zu können. Na, das wäre jetzt die Lösung dazu. So, jetzt ist aber wichtig, dann einen Wettbewerbsvergleich zu machen. Also das sind so diese typischen Bilder, wo man sagt, hey, hier sind Spalten, meine 5 Wettbewerber und mein Startup. Hier sind Zeilen, das sind jetzt die Produktfunktionen, 5, 6. Und ich muss im Prinzip eine Spalte haben, also meine Spalte mit nur grünen Haken. Ich muss jetzt 5, 6 Produktfunktionen auswählen, die nur ich liefern kann mit meiner Firma. Kann dann sogar sein, also nur wir zeigen den CO2-Fußabdruck an der Kasse auf, nur wir können mit einem Klick kompensieren, nur wir haben einen 24/7-Kundenservice. Mhm. Vielleicht auch nochmal kurz zu unserer Diskussion letztes Mal zurück. Wir hatten ja da über Wertversprechen gesprochen. Und da gab es ja diese Formeln, für X, Kundengruppe, lösen wir Y, das nicht adressierte Bedürfnis, indem wir Z liefern. Also diese Formel, das hilft dir sehr.
In dieser Formel tatsächlich zu denken und auch mal runter zu formulieren. Ne? Also ich glaube, da einfach mal das hinzuschreiben, dann ein bisschen auch an der Formulierung zu schleifen und es dann, und das war ja der Punkt auch beim Thema Traktion, das durchaus schon mal zu verifizieren, ne, mit möglichen Kunden. Also in die Kundenbefragung zu gehen, ins Research zu gehen und auch zu herauszufinden, ist das wirklich relevant?
Genau.
Oder welche dieser Feature wären dann wirklich relevant für die Kunden und machen den Unterschied? Stichwort Kano-Modell vielleicht, dieses Thema Basis, Leistung und Begeisterung, dass man das wiederum auch verifiziert bei seinen Wunschkunden. Wobei bei dem Supermarktthema, wenn ich quasi die Amazon-Supermarkt-Logik anwende, passiert eigentlich alles ohne Kasse dann und ohne App mit dem CO2-Ausgleich. Ne? Weil im Prinzip laufe ich ja nur noch durch den Supermarkt, gehe raus und es wird abgebucht, ohne dass ich was tun muss.
Ja, genau, aber das ist wieder interessant. Ne? Das ist jetzt wieder ein Rückschluss auf eine Zukunft, eine andere Zukunft, die wir uns vorstellen. So, ne? Also da sieht vielleicht jetzt Amazon oder vielleicht auch einige Händler, Supermarktketten, ist das vielleicht eine Zukunft, die die sehen? So, ne? Also, dass wir das einfach nur rauslaufen, wie du sagst. So.
Jetzt haben wir dieses Zukunftsbild. Wir haben die Lösung oder das Problem. Wir haben die Lösung. Jetzt gibt es klassischen Fehler im Marktbereich, den du identifiziert hast. Dieser Markt ist nicht ambitioniert genug. Die Wachstumsziele oder die Größe ist nicht groß genug. Auch die eigenen Ziele sind nicht ambitioniert genug, um dann wirklich für Venture Capital interessant zu sein.
Genau. Also der Fehler ist, jetzt hier unser Achter, nicht ehrgeizig genug einen Markt auf Wagniskapitalniveau adressieren. Ja, also da kommt es jetzt rein, was wir vorhin kurz angerissen hatten, ist ein hohes Ambitionsniveau. Da gibt es eine ganz spannende Frage. Und zwar, zeige mir einen Pfad, auf dem die Firma in 6 bis 7 Jahren 100 Millionen Euro wiederkehrenden Jahresumsatz generiert, ohne mehr als 10% eines Marktes erobern zu müssen. Das ist eine ganz clevere Frage. Die zu beantworten hilft in dem Bereich sehr. So, warum ist das jetzt wichtig? Wagniskapitalinvestoren versuchen, die nächsten Einhornfirmen zu identifizieren. Mhm. Einhornfirmen, Firmen mit einer Milliarde Bewertung. Wie kommt man zu so einer Bewertung? Nimmst du in der Regel einen Jahresumsatz und multiplizierst diesen mit einem Faktor. So, der Faktor liegt zwischen 3 und 10, ganz grob, mittlerweile auch deutlich höher, manchmal auch drunter. Das ist grobe Spanne. Wenn du jetzt einen Faktor von 10 hast, heißt es, du musst 100 Millionen Umsatz pro Jahr zu generieren, um auf die 1 Milliarde Bewertung zu kommen. Ja, also 100 Millionen mal 10. So. Das wissen die meisten Investoren und wollen die meisten Investoren. Und jetzt einem Investor aufzuzeigen, hey, wir glauben, es ist realistisch, in 6 bis 7 Jahren auf diese 100 Millionen zu kommen, ohne einen Markt fast vollständig erobern zu müssen. Das ist ja das Entscheidende. Du kannst natürlich schon sagen, hey, der Markt hat hier 2 Milliarden in Europa. Das ist der Umsatzpool in Europa. Davon hole ich mir 50%. Das glaubt dir kein Mensch. So, ne? Aber so bis 10%, wenn es richtig gut läuft, tolles Produkt, das traut man oft vielen zu. So, ne? Deswegen ist das eine ganz clevere Frage, da zu prüfen, ob man ehrgeizig genug ist.
Mhm. Ja. Ist dann aber auch ein Kurs, den man segeln muss.
Ja, genau. Also das ist jetzt, ne, wir diskutieren jetzt hier natürlich den Einhorn-Fall. Es gibt viele andere gute Arten, Firmen zu bauen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also wir haben in Deutschland traditionell Firmen gebaut in viel längeren Zeitfristen. Ja, also Mittelstand in Deutschland. Man muss jetzt keine Einhorn-Firmen bauen, natürlich. Man braucht auch kein Wagniskapital. Das ist jetzt, wir sprechen natürlich jetzt hier nur von dem Einhorn-Fall. Und da vielleicht nochmal, da gibt es dann auch relativ viele in Pitches diese Marktanalysen, wo man sagt, hey, wir haben hier 2 Milliarden sogenanntes Total Addressable Market. Dann gibt es so SAM und SOM, das sind ja so die Begriffe, kann man mal googeln, wenn man die noch nicht gehört hat. Und da im Prinzip dazu überlegen, hey, ich brauche also für diese 100 Millionen irgendwie 100 Kunden, die mir 1 Million im Jahr bezahlen, also richtig große Firmenkunden, oder ich brauche halt 10 Millionen Kunden, die mir 10 Euro im Jahr bezahlen, also ganz viele kleine. Also, dass man da mal so einen Check macht und mal ein Modell aufbaut. Wie viele Kunden brauche ich denn? Was müssen wir die pro Jahr zahlen, damit ich auf diese 100 Millionen komme? Das ist ein ganz hilfreicher Tipp, wenn man sich auf den Pitch vorbereitet.
Ja, also auch frühzeitig mit dem ganzen Kennzahlenthema auseinanderzusetzen. Ich glaube, da muss man sattelfest sein, dass steigt man nicht in der Investorenkunst.
Ja, genau, aber weißt du, das Entscheidende ist natürlich, du kannst in den frühen Phasen noch gar keine Kennzahlen zeigen. Du hast in der Regel keine Umsätze. Hier geht es jetzt eher darum, ist dein Geschäftsmodell, ist der Pitch plausibel, dass das eine Einhornfirma wird? Mhm. Und wenn du halt sagst, du machst jetzt irgendwie Yoga-Bekleidung in Deutschland, das wird niemals auf 100 Millionen Euro wachsen. Vielleicht muss man dann irgendwie sagen, okay, wir machen jetzt nicht Yoga-Kleidung in Deutschland, sondern wir sind vielleicht für die Yoga-Interessierten die nächste europäische Plattform, um unser Hobby und unseren Sport weiter zu treiben. So, also dann kann man halt, das regt an, über ambitionierte Ziele nachzudenken.
Ein Fehler, den ich vielleicht jetzt nochmal, der jetzt noch nicht in deiner Liste drin ist, das Bewertungsthema. Also ist das momentan noch ein Thema, was du häufiger siehst, also dass die Gründer zu viel wollen, da irgendwie mit einer Bewertung um die Ecke kommen, die Investoren verschreckt? Oder hat sich das mittlerweile angeglichen und die Gründer wissen, okay, wir müssen hier irgendwie auch beide Seiten glücklich machen?
Also wir haben jetzt für viele Gründer die gute Situation, dass sehr viel Wagniskapital gerade nach Europa fließt. Also wir haben in diesem Jahr, soweit ich weiß, schon doppelt so viel investiert, als wir im letzten Jahr an Wagniskapital investiert haben. Das ist unfassbar viel. Mhm. Das heißt auch, dass gute Teams mit guten Ideen sehr gut verhandeln können mit Investoren. Ja, also das sehen wir schon gerade, dass sich die Bewertungen, die sind inflationiert ein Stück weit. So. Mhm. Das ist auch in den frühen Phasen bis zum gewissen Grad okay, aber es ist schon wichtig, wenn man dann wächst, dass man eben nicht nur auf die Bewertung guckt, weil die richtigen Investoren an Bord zu haben, die eben jetzt nicht nur Geld bringen, sondern auch Netzwerke, Wissen, das ist ein ganz zentraler Faktor, um langfristig erfolgreiche Firmen zu bauen. Mhm. Dementsprechend nicht auf Bewertung gucken, das ist wichtig.
Dann können wir festhalten, der Markt ist momentan gut. Es war noch nie so einfach für gute Gründer, Kapital zu bekommen, auch zu einer attraktiven Bewertung. Wenn man bestimmte Fehler vermeidet, steigert man seine Chancen. Und wir haben ja die 8 großen Fehler jetzt aufgezeigt. Um jetzt nochmal den Bogen zu eurem Buch zu schlagen. Ein Kapitel beschäftigt sich ja dann insbesondere mit dem Thema Verhandlungen und Termsheets. Und das ist ja auch etwas, was man schon relativ früh falsch machen kann in seinen Vertragsgestaltungen, also in den frühen Runden, was einem dann später auf die Füße fallen kann. Von daher, da jetzt ein bisschen, um neugierig zu machen, auch als junges Startup in euer Buch zu schauen, wenn du nur noch mal so ein paar Themen aus diesem Termsheet-Universum, also ich glaube, ihr habt 15 Punkte, aber wenn du so ein paar Themen anteaserst, auf die man auch ganz früh schon achten sollte, wenn man wirklich mit Investoren verhandelt und die ersten Finanzierungsrunden abschließt.
Das entscheidende Prinzip, Fehler, die man am Anfang macht in der Termsheet-Verhandlung, bekommt man sehr schwer wieder eingefangen. Also Konzessionen, die man Frühphaseninvestoren macht, erwarten Spätphaseninvestoren eben auch. Mhm. So. Dementsprechend ist der entscheidende Tipp, sich einen sehr guten Anwalt zu nehmen, der schon viele Verhandlungen, Termsheet-Verhandlungen, idealerweise in derselben Industrie schon gemacht hat. So, das haben wir auch in unserem Buch ziemlich präzise aufgezeigt. Das war uns wichtig. Es gibt 15 Themen, die man in Termsheets beachten muss. Die können wir jetzt nicht alle im Detail durchgehen. Die haben wir da aufgeschrieben. Die weiß natürlich auch ein guter Anwalt. So, ne? Und das Entscheidende ist, dass man da jetzt in der aktuellen Situation, wir nennen das plain vanilla Termsheets, also ganz einfache Termsheets, die eben sehr transparent sind und keine Sonderlocken für Frühphaseinvestoren beinhalten.
Also da frühzeitig draufschauen, nicht alles mitmachen. Da ist mir auch noch ein Podcast in Erinnerung, den wir hatten mit dem Fabian von Cevdesk. Die hatten genauso eine Situation in ihrer allerersten Finanzierungsrunde. Also haben sich wenig vorbereitet, waren mit dem Thema gar nicht vertraut, waren pitchen, haben dann das Interesse geweckt, auch von der ganzen Reihe an Investoren, haben dann die Dinge hingelegt bekommen. Und dann haben sie angefangen, auch kurz vor dem Notartermin, mal zu googeln, was das denn eigentlich alles bedeutet. Und haben dann tatsächlich gesagt, okay, nee, das machen wir dann lieber nicht. Also diese Finanzierung, dann warten wir lieber, dann versuchen wir es nochmal. Und im Nachhinein haben sie auch gesagt, okay, das hätte uns später enorm Knüppel zwischen die Beine geworfen, wenn wir das gemacht hätten. Und wir waren einfach nicht gut vorbereitet damals. So, ne? Und da hilft der Anwalt sicherlich auch auf jeden Fall, weil der kennt sich gut aus. Ne? Aber ich glaube, man muss da auch selber mal mit einsteigen und sich mit den wichtigsten Begriffen vertraut machen.
Genau, ein ganz zentraler Tipp, jetzt gerade in den frühen Phasen ist es, die Bewertung der Firma so weit wie es geht hinauszuschieben. Das geht auch mittlerweile gut, da kann man dann sogenannte Convertible Notes ganz gut einsetzen. Da drückt man sich de facto um eine Bewertung herum und bekommt Geld mit der Zusage, dass dann dieses Geld in Anteile konvertiert wird, sobald ein quasi Preis der Firma vereinbart wird später. So, ne, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Tipp in den frühen Phasen.
Wunderbar. Ganz viele andere Tipps rund um das Thema Wachstumsfinanzierung gibt es in eurem Buch. Da gibt es aber noch einen ganz großen Teil davor. Und der besteht darin, wie wird man von einem Startup wirklich zu einem Unicorn. Lohnt auf jeden Fall die Lektüre. Wie gesagt, es gibt ja auch schon eine Podcast-Folge, die wir zum Thema Nordstern hatten. Da gerne mal reinhören. Und ansonsten einfach mal durch das Buch blättern. Martin, vielen Dank.
Sehr gerne, René.
Nachdem du das Buch geschrieben hast, wo trifft man dich denn mittlerweile? Und was ist dein aktuelles Projekt?
Ich bin mittlerweile bei Techstars. Ich leite den Berlin Accelerator, also den Accelerator, den Techstars in Berlin aufgebaut hat. Und wir investieren aktuell in 12 Startups pro Jahr und werden das in den nächsten Jahren auf 80 bis 100 hochfahren, um eben auch damit einen Beitrag zu leisten, möglichst viele europäische Einhornfirmen auf das Gleis zu setzen.
Wer kann sich bei euch für das Programm bewerben oder wie funktioniert der Prozess?
Also Techstars investiert in Frühphasenfirmen, also das ist Seed und Pre-Seed. Im Prinzip, wir starten bei Firmen, die ein Team, ein starkes Team, wie wir es ja heute besprochen haben, aufgebaut haben und erste Ideen haben mit erster Traktion. Ja, also man braucht jetzt nicht Umsätze haben, aber schon ein Team, eine gute Idee und erste Traktion. Und diese Programme sind vor allen Dingen für Gründerinnen und Gründer geeignet, die noch jetzt nie eine Einhornfirma gebaut haben oder eben eine sehr erfolgreiche, sehr schnell wachsende Firma. Wenn du, muss man auch immer offen sagen, wenn du das schon mal gemacht hast, brauchst du keine Akzeleratoren. Klar, die Akzeleratoren sind eben auch ein Stück weit ein Lernumfeld. So, und da gibt's, ja, wir sind einer der größten der Welt.
Und Tech ist bei euch dann aber. Also solange eine technische Komponente dabei ist, ist die Industrie egal, der Fokus B2B, B2C, Hauptsache irgendwie Tech.
Wir sind als Techstars global erstmal agnostisch. Das heißt, man kann sich mit jeder Idee bei uns bewerben. Wir haben auch über 30 Akzeleratoren weltweit. Da findet man den richtigen. Wir in Berlin legen zumindest aktuell, also 2022, in der ersten Hälfte des Jahres, einen Schwerpunkt auf drei Dinge. Der nächste Level von Fintechs, dann Low Carbon Economy, Sustainability, das ist das zweite Thema, und dann Deep Tech, vor allen Dingen aus den Universitäten. Das sind so drei große Themen. Wir gucken uns aber auch breit alles an.
Okay, wir packen deine Kontaktdaten in die Shownotes. Gerne. Insofern, wer mit seinem Team und seiner Idee bei Martin wachsen möchte oder auch vielleicht ein bisschen Rat sucht, kann ihn einfach gerne kontaktieren. Martin, vielen Dank und viel Erfolg.
Ich bedanke mich. Danke, René, dass ich hier sein durfte.
Und mein Dank gilt auch den Zuhörern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen besuche uns auf passionforbusiness.de.